Der Titel hat zwei Fragen. Der Apostel Petrus in Rom? Wahrheit oder Lüge? Die katholische Kirche behauptet fest, dass Petrus, der Apostel, ein Jünger Jesu Christi, seine Missionsreise in Rom absolvierte und dabei seinen Märtyrertod fand. Auch dass heute über der Grabesstätte Petrus der Petersdom gebaut wäre. Könnte das wahr sein? Oder ist es eine Erfindung der katholischen Kirche für schändlichen Gewinn? Um die Wahrheit zu erfahren, müssen wir uns der Bibel annehmen, in ihr forschen und erforschen und prüfen, wo Petrus seine Missionsreise tatsächlich ausgeführt hatte. Was war die Aufgabe von Petrus? Das ist zunächst einmal sehr wichtig. Und bei wem sollte er seine Missionsreise durchführen? Und an welchen Orten missionierte er? Auf all diese Fragen bekommen wir tatsächlich aus der Bibel ganz klare Antworten. Zunächst habe ich hier einen Ausschnitt oder Ausschnitte aus katholisch.de, ein Artikel vom 28.02.2015 von Christoph Meurer. Er schrieb in der Überschrift Petrus, der erste Papst. Petrus, dessen Geburtsdatum nicht bekannt ist, stammte aus Bethsaida am See Genezareth. Ursprünglich hieß er Simon, erhielt aber durch Jesus den Beinamen Petrus, zu Deutsch der Fels. Petrus fand seinen Tod in Rom. Über das Wirken des Petrus nach Tod und Auferstehung Jesu ist wenig bekannt. Fast alle Nachrichten von seinem Leben in dieser Zeit stammen aus der Apostelgeschichte. Anschließend missionierte er in Antiochia und Kleinasien, vor allem Nichtjuden. So die Aussage. Seine letzte Missionsreise führte ihn nach Rom. Dort soll er der Überlieferung nach, also nach der Bibel, mit Paulus zusammengetroffen sein. Wie Paulus starb auch Petrus zwischen 64 und 67 nach Christus den Märtyrertod. Sein Leichnam wurde der Überlieferung nach dort beigesetzt, wo heute der Petersdom steht. Archäologische Ausgrabungen unter der Kirche legen diese These nahe. Sehr interessant. Die Bedeutung von Petrus für die katholische Kirche ist heute unbestritten. Anders als Protestanten und Orthodoxe erkennt die katholische Kirche, abgeleitet von Petrus, vorher Simon, die Oberhoheit des Bischofs von Rom über alle anderen Bischöfe an. Christus habe Petrus, so die Meinung, ein besonderes Führungsamt verliehen. Diese Vollmacht werde all seinen Nachfolgern mitgegeben, weswegen sich das Papstamt unmittelbar von Petrus ableitet. Ist funny, ne? Dass die Bedeutung von Petrus für die katholische Kirche bis heute unbestritten ist, ist klar. Man hebt ja fest. Doch die Tatsache lässt sich sehr, sehr leicht entkräften. Das Problem ist, dass in diesem Artikel keine einzige Bibelstelle dargelegt wird. Nicht eine. Und es wird einfach nur behauptet. Und die Bibel gibt uns auch keine Auskunft darüber, dass Petrus in Rom war. Aber wir gehen der Sache natürlich auf den Grund, um darzulegen, was die Tatsachen sind. Was war also die Aufgabe von Petrus und bei wem sollte er seinen Missionsauftrag durchführen? Eine Aussage lesen wir in Johannes 21 und beginnend mit Vers 15. Johannes 21, Vers 15. Als sie nun das Frühmahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes oder Jona, liebst du mich mehr als diese? Bei dieser Aussage, liebst du mich mehr als dieses, geht es nicht darum, wer wen mehr liebt unter den Jüngern. Das schon mal vorab. Sondern er sprach damit den Fischfang an. Simon, Petrus, war ursprünglich Fischer. Und er war betrübt, weil Christus nicht mehr als Mensch unter ihnen war. Als er damals starb und ist weg. Und weil er so betrübt war, fing er wieder an, seinem Beruf als Fischer nachzugehen und lief seiner Berufung als Apostel ein bisschen beiseite. Und deswegen sagte Christus zu ihm: Liebst du mich mehr als diese? In Johannes 21, Vers 3 spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Und sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in der Nacht fingen sie nichts. Als es aber, Vers 4, schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und da warfen sie aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Petrus war natürlich sehr stolz darauf, dass er diesen Fischfang jetzt hatte. Und weiter in Vers 9, als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl sie so viele waren, zerriss das Netz doch nicht. Das war so ein stolzer Fang für Petrus, dass er natürlich dann auch wieder zurück wollte. Deswegen die Frage: Wen oder was liebte er mehr? Die Fische, das Fischen, sein Beruf oder Christus? Albert Barnes, Notes on the Whole Bible, erklärt Folgendes. Er schreibt darüber: Liebst du mich mehr als diese? Das Wort diese kann im Neutrum stehen und sich auf diese Dinge beziehen, sein Boot, seine Fischgeräte und seine Arbeit. Oder es kann im Maskulinum stehen und sich auf die Apostel beziehen. In der ersten Bedeutung, also dieses Neutrum, würde es heißen: Liebst du mich mehr als diese Dinge? Bist du nun bereit, aus Liebe zu mir all dies zu verlassen und hinzugehen und mein Evangelium den Völkern der Erde zu predigen? Liebst du mich mehr als diese Dinge? Und er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte er zu ihm: Weide meine Lämmer. Vers 16. Und darauf fragte ihn Jesus zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Johannes oder Jona, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und da wurde Petrus betrübt, weil er ihn zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er antwortete ihm: Herr, Du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm, beide meine Schafe. Die Aufgabe Petrus war es, Christi Schafe, seine Jünger, zu weiden, sie zu beschützen und auf Kurs zu halten. Er war derjenige, der das Amt hatte, die Kirche zu betreuen, zu leiten. Da Jesus Jude war, war es folglich auch Petrus' Aufgabe, primär den Juden das Evangelium vom Reich Gottes und zur Reue zu predigen. Und nicht, wie der Artikel aus der katholischen Kirche gesagt hat, er hat hauptsächlich den Nichtjuden zu predigen gehabt oder hätte ihn gepredigt. Paulus hatte hingegen die Prämisse, den Heiden, den Nichtjuden, den anderen Völkern, den Europäern, aber auch zum Teil, aber nur zum Teil, das Haus Israel, die 10 verlorenen Stämme, das Evangelium zu verkünden. Schauen wir uns an in Apostelgeschichte 9. Damit fangen wir zunächst einmal an mit Apostelgeschichte 9. Und wir lesen die Verse 11 bis 15. Der Herr sprach zu ihm, steh auf, geh auf die Straße, die die Gerade heißt, und frage nach dem Haus des Judas, nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hineinkam und ihm die Hände auflegte. Dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle Gefangenen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor Könige und vor das Haus Israel. Die 10 verlorenen Stämme. Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13 und die Verse 45 bis 46. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen, euch musste das Wort zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Aber auch Apostelgeschichte 21. Apostelgeschichte 21. Es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied erkennen, was Paulus tun musste und was Petrus tun musste. Apostelgeschichte 21, die Verse 18 bis 19. Am nächsten Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und allen Ältesten und kamen dorthin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Also immer geht um die Heiden, weil die Nichtjuden für Paulus primär. Einfach primär. Nicht, dass er nur ihnen predigte, dass es da eine Abgrenzung gab. Das war auch das Problem des Petrus, dass er Juden und Heiden abgrenzte und er hat damit ein Problem gehabt und er hatte dann in seiner Vision, in diesem Leintuch im Himmel hat er das, als es hieß, er soll diese Tiere essen, wollte nicht, aber dazu kommen wir noch. Nächste Stelle, Galater 2 und die Verse 6 bis 10. Von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher waren, Daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen des Menschen nicht. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium für die Unbeschnittenen, so wie Petrus das Evangelium für die Beschnittenen, das heißt, die Unbeschnittenen für die Heiden und die Beschnittenen für das Haus Israel oder auch die Juden. Das war die Prämisse für Petrus, dass er die Juden und das Haus Israel das Evangelium predigen sollte. Dann Vers 8. Denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt für die Beschnittenen, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade anerkannten, die mir gegeben war, reichten Jakobus und Kephas, kein anderer als Petrus, Simon und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins. Dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Beschnittenen predigen sollten. Es war nicht die Aufgabe des Petrus, den Nichtjuden oder den Heiden das Evangelium zu predigen. Aber er sollte primär den Juden predigen und dem Hause Israel, den 10 verlorenen Stämmen. Wir wissen, wer die sind. Ephraim, Manasse, die Juden waren Benjamin und die Leviten. Und der Rest waren die 10 verlorenen Stämme. Ich weiß jetzt die Namen nicht alle gerade auswendig. Simeon war noch, Juda war noch da. Und zu dem Zeitpunkt, als Petrus angefangen hat, das Evangelium zu predigen, war Saulus noch gar nicht berufen für sein Amt. Sie blieben zunächst in und um Jerusalem herum, um den Juden das Heil zu verkünden, bis nach dem Tod von Stephanus, der gesteinigt wurde wegen seiner Aussage. Und danach kam die große Verfolgung, die Christenverfolgung, und die Jünger mussten sich zerstreuen. Das können wir lesen in Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8. Gibt so viele Hintergründe. Ich hoffe, dass alles, dass die Message bei Ihnen ankommt, dass es klar und deutlich wird. Apostelgeschichte 8, die Verse 1 bis 3. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sie sich alle übers Land, über Judäa und Samarien. Das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Nur die Apostel nicht. Es bestatteten aber den Stephanus, gottesfürchtige Männer, und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde, wir sehen auch hier, er war noch nicht berufen, suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Wo war Petrus tatsächlich auf seiner Missionsreise, als er das Evangelium vom Reich Gottes für die Juden, für das Haus Israel predigte? Das ist die große Frage. Also wir wissen zunächst einmal, wem er predigen musste. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil daran auch hinterher daran hängt, wo er hingegangen ist. Gehen wir zuerst Apostelgeschichte 8, Vers 14. Apostelgeschichte 8, Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Samarien war nirgendwo anders als Zentralpalästina. Auch Apostelgeschichte 9, wir gehen jetzt Stück für Stück nach hinten die Apostelgeschichte durch und gucken, wo Petrus tatsächlich war. Apostelgeschichte 9, Vers 32 bis 35. Es geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lydda wohnten. Dort fand er einen Mann mit dem Namen Aeneas, der hatte 8 Jahre auf seinem Bett gelegen. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund, steh auf und mach dir selber das Bett. Und sogleich stand er auf, da sahen ihn alle, die in Lydda und in Charon wohnten, da kommen wir auch noch zu, und bekehrten sich zu dem Herrn. Lydda und Charon, kommen wir auch gleich dazu. Verse 36 und 39 lesen wir weiter. In Joppe war eine Jüngerin namens Tabitha, alle kennen diese Geschichte. Das heißt übersetzt Gazelle, die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie und legten sie in das Obergemach, weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, 2 Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Joppe, das alttestamentliche Jaffo, liegt knapp 20 Kilometer nordwestlich von Lydda, dem Schauplatz der ersten Wundergeschichte am Mittelmeer. Heute heißt die Stadt Jaffa und liegt im Süden des Ballungsgebietes der Großstadt Tel Aviv, nicht Rom. Apostelgeschichte 10, wir lesen Vers 1. Es war aber ein Mann, und das ist auch sehr interessant, in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die italische genannt wurde. Und dann gehen wir zu Vers 5. Und nun sende Männer nach Joppe, da wo sich Petrus zur Zeit befand, und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Caesarea hat nichts mit Italien zu tun, weil der Hauptmann einer von den Italischen war. Caesarea liegt nordwestlich von Jadera in der nördlichen Charon-Ebene am Mittelmeer. Etwa auf halbem Wege zwischen Haifa und Tel Aviv. Zu dieser Zeit war der Nahe Osten besetzt von den Römern. Interessanterweise ist die Geschichte von dem Hauptmann Cornelius, der Hauptmann der Kohorte, die italische genannt wird, ließ er ja Simon Petrus aus Joppe herausrufen, zu sich. Eine Kohorte hatte jeweils 480 Mann Besatzung. Die Zenturie hatte 80 Mann. Und zu jeder Kohorte gehört ein kleiner Stab und Artillerie. Hinzu kommen noch 120 Legionsreiter. Eine römische Legion umfasste in der Regel knapp 5.500 Mann. Diese waren in 10 Kohorten unterteilt. Lesen wir weiter. Wir kennen alle die Geschichte von Cornelius, dass er seine Gebete wurden erhört. Der Engel kam und sagt: Hol Petrus. Petrus hatte das Problem zwischen Juden und Heiden. Aber lesen wir Apostelgeschichte 10 in Vers 23 ab dem zweiten Satz. Am nächsten Tag machte er sich auf, Petrus, und zog mit ihm, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Wo Caesarea liegt, habe ich Ihnen gerade erklärt, zwischen Haifa und Tel Aviv. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Schauen wir auch Apostelgeschichte 11. Also er war immer noch nicht in Rom, er war immer noch im Nahen Osten. Apostelgeschichte 11, die Verse 1 bis 4. Es hörten aber die Apostel und die Brüder in Judäa, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten sie aus der Beschneidung mit ihm und sprachen, du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Also da lag eine Diskrepanz vor zwischen Heiden und oder zwischen Juden und Nichtjuden. Petrus, Vers 4, aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach, ich war in der Stadt Joppe im Gebet und sah eine Verzückung im Gesicht, also eine Vision, und ich sah ein Gefäß herabkommen, wie ein großes Leintuch mit Zipfeln niedergelassen vom Himmel. Da kam es zu mir. In Apostelgeschichte 12 lesen wir sogar, dass er bei seiner Gefangenschaft war Petrus immer noch in Judäa und zog nach seiner Freilassung durch den Engel nach Caesarea, also zwischen Haifa und Tel Aviv. Dann haben wir eine nächste Reise, Apostelgeschichte 15. Und das ist auch alles, was Apostelgeschichte hergibt über die Reisen von Petrus, Apostelgeschichte 15, Verse 1 bis 7. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Da nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern und Schwestern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten und sie verkündeten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Da traten einige von der Gruppe der Pharisäer, die gläubig geworden waren, und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Und da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über die Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben. Es war die Ratsversammlung in Jerusalem. Auch da war Petrus noch nicht in Rom vorhanden. In unserer Broschüre, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches, lesen wir auf Seite 77, wo lebte der Apostel Petrus? Wenn Petrus nicht in Rom gewesen war, wo war er dann? In Apostelgeschichte 12 sehen wir, dass Petrus um 50 nach Christus von König Herodes in Judäa ins Gefängnis geworfen wurde. Uns wird gesagt, dass er sich nach seiner übernatürlichen Freilassung um 50 bis 56 nach Christus, vergleichen Sie auch Galater 2,11, hier wird Petrus mit seinem aramäischen Namen beschrieben und Paulus in Antiochien in Syrien traf. Später, um 64 nach Christus, wohnte er in Babylon, also im tatsächlichen Babylon. Das können Sie sehen in 1. Petrus 5, Vers 13. Viele Juden lebten dort zu dieser Zeit. Die Überlieferung sagt jedoch, dass Petrus während all dieser Jahre in Rom gewesen sein soll, und einige Kommentare setzten Babylon in 1. Petrus 5, Vers 13 mit der Stadt Rom gleich. Das ist jedoch vollkommen falsch. Während Johannes in dem prophetischen Buch der Offenbarung im Kapitel 17 und 18 mit Babylon die Stadt Rom meinte, wohnte Petrus zum Zeitpunkt seiner Niederschriften tatsächlich in der Stadt Babylon. John Gill's Exposition of the Whole Entire Bible weist auf Folgendes dabei hin. Einige verstehen unter Babylon die Stadt Rom, welche in einem übertragenen Sinne so im Buch der Offenbarung genannt wird. Aber dass Petrus in Rom gewesen sein soll, als er diese Epistel verfasste, kann nicht bestätigt werden. Noch gibt es einen Grund, warum der richtige Name des Ortes verborgen und mit einem figurativen ersetzt sein sollte, also zu diesem Zeitpunkt. Es ist deshalb das Beste, es wörtlich zu verstehen, dass Babylon in Assyrien die Metropole der Zerstreuung der Juden und dessen Zentrum war oder ist. Im Internet gibt es eine Seite hwalibrary.com. Das ist eine Seite, die gestaltet wird mit vielen Aussagen und vielen Artikeln von Herbert W. Armstrong, aber auch von anderen. Und da gibt es einen Artikel von Herrn Dr. Hermann L. Hö. Er schrieb Folgendes. Sie werden jetzt bestimmt überrascht sein, ich war es auch. Simon Petrus in Großbritannien. Beginnen wir mit Simon Petrus. Petrus wurde von Christus zum Obersten der 12 Apostel ernannt und deren Arbeit zu koordinieren. Zwangsläufig reiste Petrus in viel mehr Regionen, als er persönlich betreuen würde. Es stellt sich die Frage, wo Petrus nach diesen ersten 12 Jahren im Heiligen Land die meiste Zeit verbracht hat. Metaphrastes, der griechische Geschichtsschreiber, berichtet, dass Petrus nicht nur in diesen westlichen Teilen am westlichen Mittelmeer war, sondern vor allem, dass er eine Zeit lang, hier haben wir das Hauptlebenswerk des Petrus, zu den verlorenen 10 Stämmen, die 10 Stämme Israel, in Britannien war, wo er viele Völker zum Glauben bekehrte. Siehe Randnotiz, Seite 45 in Caves Antiquitates Apostolic. Petrus predigte das Evangelium in Großbritannien. Das wahre Evangelium war in Rom nicht öffentlich gepredigt worden, bevor Paulus im Jahre 60 nach Christus ankam. Simon Petrus war in Großbritannien und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Allein die Tatsache, dass Petrus in Großbritannien predigte, ist ein Beweis dafür, dass ein Teil des verlorenen Hauses Israel, nicht vom Stamm, vom Hause, die 10 verlorenen Haus, das verlorene Haus Israel bereits dort war, Ephraim. Petrus wurde beauftragt, zu den verlorenen Stämmen zu gehen. Und bezeichnenderweise brachen um 60 nach Christus große Kriege in Großbritannien aus. Genau wie Jakobus im 4. Kapitel Vers 1 die 12 Stämme Israels gewarnt hatte, könnte die Geschichte nicht deutlicher sein. Auf spiegel.de gab es unter der Rubrik Politik einen Artikel von Rudolf Augstein vom 23.04.2000. Der Fels, der nicht in Rom war. Es fehlt an allen denkbaren Beweisen und Hinweisen, dass der Apostel Petrus in Rom oder je in Rom ist. Ganz zu schweigen davon, dass er Bischof von Rom war. Auch die Legende, er sei im Circus Nero gekreuzigt worden, wie sein Heiland, allerdings mit lauter Demut, mit dem Kopf nach unten hängend, ist nicht anderes als ein frommes Märchen. Und wie auch hätte er nach Rom gelangen sollen, wenn nicht auf Geheiß der römischen Oberherren. Also anscheinend durfte niemand Rom einfach so betreten, ohne ein Visa oder eine Befugnis zu bekommen. Dennoch galt und gilt der Petersdom in Rom als geistlicher Mittelpunkt der Katholiken in aller Welt, ja aller Christen, traditionelle Christen, nicht wahre Christen. Kaum einer der Gläubigen nimmt Anstoß daran, dass dieser Prachtbau auf Fälschungen, Täuschungen und träumerischen Sehnsüchten errichtet worden ist. Mit Paulus, der bedeutendsten Gestalt des Urchristentums, stand es anders. Er war römischer Bürger. Also er durfte auch nach Rom reisen. Gehen wir gemeinsam in Apostelgeschichte 22. Apostelgeschichte 22. Es ist wichtig, dass wir hier Paulus mit erwähnen, damit wir wissen, was geschah. Apostelgeschichte 22 und Vers 25. Als sie ihn aber zum Geißeln festbanden, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand: Ist es erlaubt, bei euch einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geißeln? Als das der Hauptmann hörte, ging er zu dem Oberst und berichtete ihm und sprach: Was willst du tun? Man durfte römische Bürger nicht einfach geißeln. Apostelgeschichte 16 und Vers 37. Apostelgeschichte 16, Vers 37. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen. Und das war nicht erlaubt. Die wir doch römische Bürger sind und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken. Also sie wollten sie rausholen, wegschicken, ganz heimlich, klammheimlich, weil sie wussten, dass das, was sie taten, verkehrt ist und war gegen das Gesetz. Sie hätten selbst bestraft werden können. Apostelgeschichte 23. Sehr interessant, was alles so geschah. Apostelgeschichte 23 und Vers 27. Diesen Mann hatten die Juden ergriffen und wollten ihn töten. Da griff ich mit den Soldaten ein, entriss ihnen den und erfuhr, dass er ein römischer Bürger ist. Paulus war römischer Bürger. Der ihn verhörende römische Statthalter in Judäa, Festus, geht es weiter in dem Artikel, sagte: Zum Kaiser willst du gehen, also Paulus berief sich auf den Kaiser, zum Kaiser wirst du kommen. Paulus gelangte als Gefangener mit einem Schiff über Kreta nach Malta und dann nach Rom. Apostelgeschichte 25 und die Verse 9 bis 12. Apostelgeschichte 25 und die Verse 9 bis 12. Festus aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und antwortete Paulus und sprach: Willst du hinauf nach Jerusalem und dich dorthin in dieser Sache von mir richten lassen? Paulus aber sprach: Ich stehe vor des Kaisers Gericht. Da muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Habe ich aber Unrecht getan und todeswürdig gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben. Ist aber nichts an dem, wessen sie mich verklagen, so darf mich ihnen niemand preisgeben. Ich rufe den Kaiser an, oder ich berufe mich auf den Kaiser. Und da sprach sich Festus nach dem Rat und antwortete: Auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du ziehen. In der Haft durfte er Briefe empfangen und schreiben, heißt es weiter in diesem Artikel. Wie lange, das bleibt umstritten, denn er wurde hingerichtet. Möglicherweise im Jahr 64 nach Christus, dem Jahr, in dem Kaiser Nero Brände in einigen Bezirken Roms den Christen anlastete, obwohl er es angeblich ja selbst gemacht hätte oder machen lassen. In jenem Jahr setzte eine grausame Christenverfolgung ein. Sein Tod in Rom kann für wahr gehalten werden, von Paulus. Merkwürdig ist, dass der Völkerapostel oder auch der Heidenapostel, Paulus, in seinen Briefen aus Rom den Kontrahenten Petrus gar nie erwähnte. Demnach hat es damals keinen römischen Bischof gegeben. Kann sich also die katholische Amtskirche mit ihrer ungebrochenen Nachfolge des römischen Papsttums überhaupt auf den heiligen Petrus als den ersten Bischof von Rom stützen? Die Antwort lautet schlicht nein. Betrachtet man den Lebenslauf des Petrus, eigentlich den eines Fischers namens Simon, so lag dessen Hauptwirkungsstätte in Kapernaum am See Genezareth. Simon wurde Petros, im griechischen Fels, auf Aramäisch Kepa genannt. Paulus in seinen griechisch verfassten Schriften nennt ihn daher Kephas. Auch interessant in Galater 1, die Verse 15 bis 18. Galater 1, 15 bis 18. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass es seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkünden sollte, unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas, Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Petrus war immer noch in Jerusalem und nicht in Rom. Der große Schwindel der katholischen Kirche liegt anscheinend im Namen Simon. Aber nicht im Namen Simon Petrus, sondern im Namen Simon Magus. Auch darüber habe ich etwas gefunden. Simon Magus, auch Simon der Magier, also der Magus heißt übersetzt Magier, Simon von Samarien oder Simon von Gitta, gestorben 65 in Rom. Gilt als erster Heretiker, ein Abweichler oder Ketzer der Kirche. Das Wenige, das über ihn bekannt ist, stammt aus christlichen Quellen, meist Polemiken gegen Gnostiker. Demzufolge war er ein Samaritaner, der von seinen Anhängern als die große Kraft Gottes oder Gott in menschlicher Gestalt, auf Griechisch Theos Aner, verehrt wurde. Von seinem Namen ist der Begriff Simonie für Ämterkauf abgeleitet. Also auch er wollte damals den Heiligen Geist haben, wollte Petrus und den anderen Geld geben, dafür, dass er die Macht hat, auch mit dem Heiligen Geist zu arbeiten. Das System simonianischer Gnosis, wie es am Ende des 2. Jahrhunderts belegt ist, zeigt sich als Konkurrenzbildung, also zwischen Simon Petrus und Simon Magus, zum beginnenden Christentum, was zum in der Apostelgeschichte berichteten Ausschluss und Nachrichten über Simons Aufenthalt in Rom passt, also Simon Magus war in Rom. Es richtete sich an Christen und Nichtchristen, nahm Einflüsse des Vulgär-Platonismus, also gefangene, wandernde Weltseele, auf, integrierte römische religiöse Bräuche, Verehrung einer Statue, der dem Haupt des Zeus entsprungen, die Athena als Helena, und enthält die Vorstellung göttlich personifizierter weiblicher Weisheit des hellenistischen Judentums. Was ein Wahnsinn. Eine Verdrehung von Simon Markus. Was sagt uns die Bibel über Simon Markus? Apostelgeschichte 8, Vers 5. Apostelgeschichte 8, Vers 5. Schon ganz trockenen Mund hier. Apostelgeschichte 8, Vers 5. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündete ihnen Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus vielen Besessenen aus mit großem Geschrei und viele Gelähmte, Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es kam große Freude auf in jener Stadt. Es war aber ein Mann mit namens Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samarien in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus vom Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und mächtigen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatten, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Sie kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch nicht auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus Christus, weil sie noch nicht die Hand auf sie aufgelegt hatten. Eine Zeremonie, die sein muss, eine Pflicht. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Und Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Vers 10 erklärte, dieser ist die Kraft Gottes oder die Große genannt wird. Das können wir auch entnehmen in Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17. Und Vers 1, und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Das ist schon, hängt mit Simon zusammen. Auch Vers 5, und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Auch in Offenbarung. In Offenbarung 14 und Vers 8, und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die Große, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei gedrängt alle Völker. Es war kein anderer als Simon Magus, der Zauberer, der Magier, der als Gründer der katholischen Kirche, die Mutter der Hurerei, die Große genannt wird, begründet werden muss und nicht Simon Petrus, der auch niemals in Rom war. Und ich zitiere weiter aus dem Artikel Der Fels, der nicht in Rom war. Simon Petrus folgte Jesus als einer der ersten Jünger nach und trat später gelegentlich als Sprecher der Apostel auf. Der Heidenapostel Paulus hingegen hat den leibhaftigen Jesus niemals zu Gesicht bekommen. Seinen Missionsauftrag aber will Paulus nicht durch die anderen Apostel, sondern nur vom Gottessohn selbst empfangen haben. Paulus spricht von sich selbst als einem Eiferer bei der Verfolgung der ersten Christen, erst bei seiner Erleuchtung vor Damaskus, so schildert es auch der hochgebildete Mann aus einer streng orthodoxen jüdischen Familie, erlebte er eine christliche Bekehrung. Da Petrus und Paulus um das Jahr 65 ins Dunkel der Zukunft entschwinden, lag es nahe, sie in der Legende als gleichgesonnenes Paar zu verbinden. So unterschiedlich die Apostel gewesen sein mögen, nach der Überlieferung teilten beide die Überzeugung, die Wiederkehr des Herrn würde in naher Zukunft erfolgen, und beide hatten unter Fesselung der Hände und Füße Gefangenschaft verbracht an verschiedenen Orten. Wissen.de, ich hoffe, ich habe noch etwas Zeit. Petrus und Paulus, Missionare und Märtyrer des Christentums, was weiß man über Petrus und seine Mission? Einer der wichtigen Köpfe der Urgemeinde war Petrus, der nach der Himmelfahrt Jesu die Initiative ergriff, um einen Nachfolger für Judas in den Kreis der Apostel zu wählen. Zusammen mit Johannes hat er offenbar die Führung der Gemeinde in Jerusalem übernommen. Später war es offenbar Jakobus, der Halbbruder von Christus, der die Führung der Leitung der Kirche in Jerusalem übernommen hatte. Geboren wurde Petrus in Bethsaida am See Genezareth. Er lebte in Kapernaum, als sein Bruder Andreas ihn mit Jesus bekannt machte. Im Kreis der engsten Jünger hatte Petrus wohl bald eine führende Rolle übernommen. Eine Vision überzeugte ihn davon, auch die Nichtjuden zu missionieren. Das war der Zeitpunkt, wo Cornelius ihn hat durch den Engel rufen lassen. Also es war nicht die Hauptaufgabe von Petrus, die Nichtjuden zu missionieren. Eine Aufgabe, die er sich dann auch gewidmet hatte. Es war nur beiläufig. Das weitere Leben des Petrus ist weitgehend unbekannt. Mit Sicherheit hat er Antiochia besucht. Ob er auch in Korinth und Rom war, ist unsicher. Die Annahme, er sei im Jahr 64 während der Christenverfolgung durch Kaiser Nero hingerichtet worden, lässt sich historisch nicht eindeutig belegen. Doch gab es bereits um 200 in Rom einen regelrechten Paulus- und Petrus-Kult. In der Zeit des Kaisers Konstantin wurde über den Ort der angeblichen Martyriums des Petrus eine Kirche gebaut, aus der später der Petersdom werden sollte. Die Neue Zürcher Zeitung hat den Artikel von Otto Zweilands Forschungen. Unwillkürlich erhebt sich die Frage, was ist Geschichte, was ist Fiktion? Bei aller Einigkeit über den Romancharakter der Erzählung fallen die Antworten unterschiedlich aus. Der Stoff des Romans sei nicht aus der Luft gegriffen, sagen die einen. Der kirchlichen Tradition und manchen Historikern gilt Rom als der Ort, an dem der Apostel Petrus den Tod erlitten hat. Als Zeitpunkt der Hinrichtung wird die Christenverfolgung unter Kaiser Nero im Jahr 64 angesetzt. Alles Legende, sagen die Kritiker, um etwa 200 dürfte der Roman entstanden sein. Der anonyme Autor habe sich nur auf eine fragwürdige Legende von einem Romaufenthalt des Apostels stützen können. Die Legende aber sei damals nicht sehr alt gewesen. Der historische Petrus sei nie in Rom gewesen. In Jerusalem, wo er die führende Gestalt der Urgemeinde war, verlieren sich seine Spuren. Die Debatte, was auch zeigt, dass er in Großbritannien bei den 10 verlorenen Stimmen war. Die Debatte um Petrus in Rom verdankt dem Bonner Altphilologen Otto Zwierlein neue Anstöße. In seinem Buch Petrus in Rom aus 2009 stellt er sich auf die Seite der Traditionskritiker. Seine ausführlichen Textuntersuchungen plädieren für eine Entstehung der römischen Petrus-Legende im ausgehenden 2. Jahrhundert. Zuerst habe die Legende den Magier Simon nach Rom versetzt. Wie alle antiken Romane liebt auch der frühchristliche Roman den Ortswechsel. Die Auseinandersetzung zwischen Simon Markus und Simon Petrus fand nach der kanonischen Apostelgeschichte in Samarien, also in Palästina, statt. Der Petrus-Roman lässt die beiden Antagonisten ihren Streit in Rom fortsetzen. Die Idee der Fortführung einer Auseinandersetzung bestimmt auch die Art und Weise, wie der Roman den Tod des Petrus darstellt. Nach dem Untergang des Magiers übernimmt ein römischer Stadtpräfekt die Rolle des Petrus-Gegners und lässt Petrus hinrichten. Für Otto Zwierleins ist das alles Fantasie. Der historische Petrus gehöre nach Jerusalem. In unserer Broschüre Die 10 europäischen Auferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches lesen wir auf Seite 78 und 80. Der Apostel Petrus nicht in Rom begraben. Uns wurde ebenfalls gesagt, dass Petrus in Rom verstorben und dort begraben liegen soll. Aber wie die BBC am 23. März 2008 berichtete, ist dies höchst fragwürdig. Die Kirche lehrte immer, dass die Reise des heiligen Petrus nach Rom führte, zur Verbreitung des Christentums im Westen und der Gründung des römischen Katholizismus. Aber ein neuer Dokumentarfilm wird diese Verbindung mit nichts anderem als einer Verschwörung des Glaubens in Frage stellen. In ihr beschuldigen prominente Akademiker den Vatikan, die Welt über das Verbleiben des Mannes irrezuführen, der als der engste Jünger Jesu Christi angesehen wird. Sie klagen die Kirche an, eine Verbindung mit dem Apostel zu fabrizieren, um somit einen ultimativen Machtanspruch für das Pontifikat zu rechtfertigen. Der Katholizismus hat für Jahrhunderte gelehrt, dass Petrus den Märtyrertod starb und in Rom begraben liegt und dass alle Päpste seine Nachfolge angetreten hätten. Aber der Dokumentarbericht wird diese in Frage stellen, indem erklärt wird, dass er niemals die italienische Stadt erreichte. Stattdessen wird die Kirche angeklagt, dass sie die Entdeckung des Grabes in Jerusalem ignoriert habe, das gemäß Archäologen die Gebeine des Petrus enthält. Dr. Robert Beckford, ein Theologiedozent an der Oxford Brookes Universität, welcher die Reportage führen wird, sagt: Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, welche die Idee unterstützen würden, dass Petrus in Rom begraben sein soll. Aber dennoch ist diese rivalisierende Theorie nicht publik gemacht worden, da sie die Kirche in Zweifel ziehen würde. Es wird traditionell geglaubt, dass Petrus in Rom gekreuzigt wurde und begraben liegt, wo die Basilika des heiligen Petrus später gebaut wurde, unter dem Hochaltar. 1939 verkündete der Vatikan, dass die Gebeine des Petrus während einer archäologischen Ausgrabung in Rom gefunden worden seien. Aber die Dokumentation wirft Zweifel hierüber auf, indem die Frage aufkommt, warum die Ausgrabungen unter totaler Geheimhaltung durchgeführt und von einem engen persönlichen Freund des Papstes geleitet wurde. Komisch. Die Reportage weist darauf hin, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass der heilige Petrus in einem Ossarium beigesetzt wurde, das man in Jerusalem gefunden hat, mit der Aufschrift Shimon Shimon bar Jona, das heißt übersetzt Simon, Sohn des Jona, dem hebräischen Namen für Petrus. Und als nächstes führen wir aus Simon Markus, der erste Bischof von Rom. Wenn Simon Petrus nicht in Rom gewesen ist, wer war dann dort und besetzte die Stellung als erster Bischof von Rom? Es war kein anderer als Simon Magus, der Zauberer aus Samaria, der glaubte und getauft wurde, aber niemals den Heiligen Geist erhielt, weil die Apostel sich weigerten, ihre Hände auf ihn zu legen, angesichts der Tatsache, dass er nicht bereut hatte und ein übles, böses Herz besaß, weil er mit Geld den Heiligen Geist haben wollte. Es war Simon Magus, der nach Rom ging. Ihm wurde der Beiname Petrus als ein religiöser Titel gegeben, was Vater oder Eröffner bedeutet. Viele heidnische Religionen betitelten ihre Priester mit Petrus oder mit einer Variante dieses Ausdrucks. In seinem Buch Mystery of the Age, Geheimnis der Zeitalter, schrieb Herbert W. Armstrong auf den Seiten 45 und 46, unglaublich eigentlich, wie Satan nicht nur die ganze Welt, sondern auch die Christenheit, die sich auf Christi Namen und Lehre berufene Religion von der allgemein angenommen wird, sie sei seine wahre Religion, so verblenden konnte. Ja, paradoxerweise ist es ihm gelungen. Er schaffte es mittels einer großen falschen Kirche, die im Jahre 33 nach Christus von Simon Magus, dem Zauberer oder auch Magier, gegründet wurde, einem der Apostelgeschichte 8, haben wir gerade gelesen, erwähnten Führer der babylonischen, die babylonische Kirche aus Offenbarung, Mysterienreligion in Samaria. Simon Magus hatte die Menschen dieses Landstrichs verhext und ihm als dem Führer ihrer babylonischen Mysterienreligion hingen alle an, klein und groß, und sprachen, der ist die Kraft Gottes, die da groß heißt, was wir gelesen haben in Apostelgeschichte 8, Vers 10. Kein einziges Wort der Bibel belegt, dass Petrus jemals in Rom war. Es ist, wie der eine Artikel schon gesagt hat, alles auf Traditionen, auf Macht und auf Gier, auf falsche Tatsachen gegründet. Es ist eine Lüge. Petrus war nie in Rom.